Ich war für 10 Tage in Deutschland und hatte echt einen Reverse-Culture-Schock. Ich hätte nicht gedacht, dass mich manche Dinge nach 1,5 Jahren in den USA doch schon so eingenommen haben und dass ich sie in Deutschland vermissen werde. Aber natürlich gibt's auch Dinge, die ich aus Deutschland sehr in den USA vermisst habe, ohne es wirklich zu merken. Und was das alles ist, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Hello.
Hallo, Mama. Servus.
Wir sind wieder da. Letzte Woche gab es keine Folge, weil ich war in Deutschland und habe, um ehrlich zu sein, das kann man der Transparenz halber auch mal sagen, zum einen die Folge, die wir eigentlich machen wollten, die liegt ja noch hier, die kommt dann nächste Woche. Aber da haben wir irgendwie so ein bisschen auch diepe Themen besprochen. Das hatte irgendwie dann nicht so gepasst, habe ich mir irgendwie gedacht. Und ich hatte auch keine Zeit, die hochzuladen, um ehrlich zu sein.
Ich wollte gerade sagen, so Reisevorbereitungen, die nehmen einen ja auch immer ziemlich in Anspruch, ne? Da ist ja dann auch wirklich so, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bist du dann auch so, ich muss mir noch neue Klamotten kaufen oder irgendwie
Ja, wir mussten, ne? Also ich musste mir sogar tatsächlich neue Klamotten kaufen, weil erstens halt nichts mehr passt und zweitens, wir halten den 60. Geburtstag von meiner Schwiegermom gefeiert haben mit der ganzen Family. Also da waren ja irgendwie, keine Ahnung, 35 Leute da oder so, die wir alle irgendwie das letzte Mal so auf einem Haufen, glaube ich, 2019 gesehen haben oder so. Also und da brauchte ich dann schon irgendwie neue Klamotten. Aber Ende vom Lied war, die Klamotten, die ich gekauft habe, habe ich gar nicht angezogen.
Wie das immer so ist, gell? Man denkt immer, man packt ja auch tendenziell immer 30% mehr ein als das, was man am Ende trägt oder noch mehr.
Voll. Wir hatten halt jeder einen großen Koffer und dann halt einen Handgepäckkoffer. Ich hatte 4 Paar Schuhe dabei. Don't ask me why. Ich, keine Ahnung. Und viel zu viele Klamotten. Also viel zu viele Klamotten. Ich hätte ein bisschen weniger Klamotten mitnehmen können. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr deutsche Utensilien mitbringen können. Ja, weil, also Reverse Culture Shock im Guten wie auch im nicht so Guten. Aber das war echt, also teilweise, ich überlege gerade, wie wir anfangen. Wollen wir zuerst mal die negativen oder die Sachen, wo ich so dachte, so, was ist passiert?
Ja, wo du so ein bisschen erschrocken warst oder vielleicht, ja. Was dich zum Nachdenken angeregt hat.
Also,
das wäre ganz cool.
Pass auf, das ist gar nicht, ich habe jeweils 3 Sachen, ne? Aber das erste, das ist jetzt weder, das ist nichts von den 3 Sachen, aber es ist mir jetzt noch im Nachgang eingefallen. Das fing schon am Flughafen an in Deutschland, als wir angekommen sind. Und ich musste aufs Klo und ich habe total intuitiv nach dem Coverseat, nach dem Sheets für das Toilettensitzding gesucht und dachte, ach Mist, das gibt's hier ja gar nicht.
Sag mal, da also jetzt wo du Flughafen sagst, und also mir ist das auch schon passiert, by the way. Was mir noch so eingefallen ist, als ich letztes Jahr in Deutschland war, in Deutschland, du steigst aus dem Flugzeug aus, kommst in dieses Flughafengebäude. Und es riecht nach Aftershave.
Ja.
Oder?
Es ist sehr sauber.
Ja.
Ja, ja. Also das habe ich tatsächlich dann, als wir quasi wieder zurück sind und in Las Vegas angekommen sind, habe ich auch zum Tobi gesagt, boah, ich bin schon ein bisschen froh, wieder hier zu sein. Hier ist alles so ein bisschen schön abgerockt.
Das ist eine gute Beschreibung.
Alles ist einfach, wenn du in Amerika landest, das ist einfach alles, es ist okay, aber es ist alles so ein bisschen, gerade an Flughäfen, so ein bisschen abgerockt. Ne? Ja. So ein bisschen so, naja, der Teppich hat halt ein paar Flecken und ist halt
bisschen
alles...
distressed.
Ja, distressed, genau. Ja, aber ja, lass mal direkt so rein hüpfen irgendwie. Also bei mir war es wirklich, wie gesagt, einmal diese Toilettendinger, aber also Nummer 1, als wir dann vom Flughafen nach, also zu meinen Schwiegereltern gefahren sind, die Ampeln sind vor der Kreuzung. Ich stand an der Ampel, dass ich nicht rechts abbiegen darf. Da habe ich irgendwie drüber nachgedacht. So, okay, nicht rechts abbiegen, weil ich musste auch rechts abbiegen. Und dann habe ich aber vor der Ampel gestanden und gerade ausgeguckt und gedacht, wo ist denn die Ampel? Und dann so, ach so, ja, stimmt, ich muss ja meinen Kopf so quer verdrehen.
Damit so recht neben dir. Stimmt.
Ja, das, also das war so, das hat wirklich 2-3 Tage gedauert, bis ich kapiert, also bis ich in meinem Kopf wieder verstanden habe, ja, park mal nicht so nah vorne an der, park mal ein bisschen weiter vorne, damit du die Ampel noch siehst. Oder also halt an. Dann das zweite. Die Deckel auf den Flaschen.
Welche Flaschen?
Das hast du gar nicht. Ich glaube, das gab's letztes Jahr noch nicht. Aber dieses Jahr, ich zeig hier, du hast ja so Plastikflaschen, ne?
Ja.
Und da, in Deutschland sind ja jetzt, oder generell in Europa, darfst du die Deckel nicht mehr abmachen. Die sind jetzt fest an der Flasche montiert. Also an dem Pinöppel. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn du trinkst, haust du dir den Deckel in die Nase oder ins Auge. Also dauert dann auch ein bisschen, bis du dazu rausgefunden hast, wie du dann am besten die Flasche ansetzt. Aber das ist bei allen Flaschen so. Auch bei großen Flaschen, wenn du dir sowas ins Glas kippen willst. Also es ist schon, ja, ne?
Das ist verrückt. Da musste ich jetzt echt eine Minute drüber nachdenken. Deswegen war ich jetzt so still, weil ich so gedacht habe, habe ich das letztes Jahr gesehen? Nee, ich glaube, ich hatte das nicht. Verrückt.
Nee, ich glaube, das gibt's erst seit diesem Jahr. Das ist irgend so eine EU-Norm oder so. Und das ist ein bisschen doof, weil du kriegst die Deckel halt auch nicht richtig zu. Aber naja, das war halt echt so ein bisschen so der Moment, wo ich so dachte.
So die praktischen Dinge, ne? Ja. Wo du so in deinem Groove drin warst wahrscheinlich und dann irgendwie ist jetzt, sind die Dinge anders.
Ja, voll. Und was natürlich auch so voll aufgefallen ist, wir sind am ersten oder am zweiten Tag dann noch was einkaufen gegangen und da haben wir halt leider auch jemanden erwischt, der jetzt einfach nicht so nett war an der Kasse. Dir wird halt kein Hallo gesagt. ne, also so generell Reverse Culture Shock mäßig, so ein bisschen die Mentalität und das Gemüt der Menschen war schon anders, als man es hier gewöhnt ist. Ne, so.
Findest du, dass das vielleicht der momentan auch so politischen Situation, ich weiß, wir wollen ja nicht so politisch werden und wir sind ja auch nicht so überpolitisch, aber ich habe das schon von so vielen gehört, dass momentan so die Stimmung in Deutschland scheinbar, ich kann es ja nicht selbst bezeugen, ich war dieses Jahr nicht dort, aber dass es doch scheinbar schon sehr negativ ist und angespannt und die Leute gleich irgendwie beim kleinsten Ding sofort bei der Politik sind und es wird sich aufgeregt, um was da irgendwie alles so schief geht. Hast du den Eindruck auch so gewonnen?
Ja. Also ich habe da ja auch so ein bisschen meinen eigenen Take zu. Mal gucken, wie das Gespräch jetzt hier so läuft. Wenn ich mich gleich in Rage rede, müssen wir eventuell was schneiden. Nein, Spaß, wir lassen das alles so drin. Aber also was mir tatsächlich aufgefallen ist, und ich finde das auch gut, wenn wir das jetzt hier besprechen, und dann machen wir am Ende meine 3 Sachen, die mir sehr positiv aufgefallen sind für Deutschland, weil ich glaube, das ist auch ganz gut, da mal so ein bisschen noch positiven Ausblick zu geben. Aber ja, was mir schon aufgefallen ist, dass die Leute in gewisser Form sehr desillusioniert sind mittlerweile. Ich glaube, das ist wirklich das richtige Wort, desillusioniert. Generell ist halt, finde ich, der Deutsche in so einer, das merkt man jetzt mehr so bei der, ich sag mal, Boomer und Gen, was ist das, X Generation, ne? Also so unsere Eltern und deren Eltern. So in unserer, mit unseren Freunden hatten wir gar nicht so diese Themen, aber eher so mit diesen älteren Kalibern, sag ich jetzt mal. Und es ist halt viel so dieses Anspruchsdenken da. Einfach jetzt von außen betrachtet, einfach nur, wie ich das so fühle, ne? Du hast in Deutschland viel so dieses Anspruchsdenken, was ja okay ist. Du zahlst viele Steuern und dann haben die Menschen auch eher so dieses Gefühl von, ich bezahle hier Steuern, dann will ich auch was dafür haben. Und das wird halt gerade, also diese Needs werden, glaube ich, gerade nicht so bedient, weil einfach die Welt eine andere geworden ist. Sei es durch Zuwanderung, sei es durch Situationen auf der Welt, wie, keine Ahnung, Krieg in der Ukraine, Israel, generell Globalisierung, jetzt was hier auch in den USA wieder abgeht. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, was heute oder gestern mit Trump passiert ist. Ja. Und das sind halt so Sachen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland verstehen die Leute so langsam, dass sich viel ändert. aber sie sind halt so desillusioniert, genau, weil sie halt nicht aus diesem System rauskommen, weil das System das ja auch einfach nicht hergibt. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Aber du hast halt in Deutschland noch nicht diesen Ansatz von, ich muss mich selber kümmern, damit es mir gut geht. Du hast halt ganz oft Menschen, die sagen, ja, die Politik macht ja das und das nicht. Ja, aber die Politik ist, natürlich kannst du wählen gehen und so, aber am Ende des Tages, willkommen in der Welt, die Politik ist da, um eine gewisse Richtung vorzugeben, ja, aber du bist dafür da, um dich selber, um dich zu kümmern. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland ist das noch nicht angekommen, weil aber halt einfach das System Sozialstaat das auch gar nicht zulässt.
Ja, so. Zumindestens wird es nicht so, es wird nicht so hervorgehoben, dass es notwendig ist. Und das ist cool, dass du das sagst, weil ich habe die Tage auch so drüber nachgedacht, genau darüber, als ich ich habe irgendwas auf Netflix geschaut, oder nicht Netflix, Hulu, weil es kam Werbung, ne? Ja, ich habe nicht die Subscription, wo man dann werbefrei guckt. Und sehe ich gar nicht ein. Und und dann ist mir aufgefallen, dass ja hier so in der Fernsehwerbung ganz viel so dieses, so für Selbstständige, mach dein eigenes Business, mach dein eigenes Ding, wir helfen dir, ne, diese Bank hilft dir, dein Startup zu finanzieren irgendwie, dieses Software-Tool hilft dir irgendwie, dein Business zu organisieren und wachsen zu lassen und so. Und dann guckst du halt Fernsehwerbung in Deutschland und das ist alles Konsum. Ich meine, hier ist auch viel Konsum, aber hier ist so eine Mischung zwischen, ich helfe dir, dein Leben in die Hand zu nehmen und hier sind Tools und Services und hast du nicht gesehen? Und das findest du in Deutschland gar nicht. Und das ist mir der letzte irgendwie so krass aufgefallen und ich weiß nicht, warum mir das in dem Moment so bewusst wurde. Aber da dachte ich mir so, ja krass, das ist wirklich so, dass in Deutschland dieses, ich sage immer, Vollkasko-Denken, ne? Dieses, der Staat, der ist dein Dienstleister, du bezahlst dem Steuern, sicherlich nicht gerade geringfügig, klar. Aber dafür erwartest du dann auch Dinge und dann ist es auch egal, ob der Staat das gerade leisten kann, weil vielleicht die Bedingungen gar nicht da sind oder nicht, weil du hast es ja bezahlt, so oder so. Und dann muss da jetzt was bei rumkommen.
Und das wird halt, also das muss man halt auch mal ganz ehrlich so sagen, das wird halt nicht mehr passieren. Mhm. Also dieser Zug, jetzt mal ganz, wenn man von den harten Zahlen halt ausgeht, und ich meine das wirklich überhaupt nicht negativ, aber das System, so wie es so funktioniert in der Form, kann so nicht funktionieren auf Dauer. Ich habe gehört letztens, die Pflegekassen, es kostet 60 Milliarden Euro nur für die Pflege. Und da sind ja die Eigenanteile noch mit dabei. Also, ne, das, und das Ding ist, finde ich, so ein bisschen, dieses Vorsorge-Vollkasko-Denken, der Zug ist halt einfach abgefahren. Also du musst halt tatsächlich anfangen, dich um dich selber zu kümmern. Und das finde ich, fehlt so ein bisschen. Da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, so, es wird sich halt einfach ausgeruht. Es ist generell so diese Meckerkultur. Dieses, ich beschwere mich jetzt
über etwas. Aber auf hohem Niveau auch noch,
genau, finde ich. Mhm. Anstatt halt für mich selber eine Lösung zu finden. Also wir dürfen ja alle auch mal ein bisschen, also ich finde, das habe ich halt hier in Amerika gelernt, du darfst halt einfach mega egoistisch werden. Erstmal, an erster Stelle stellst du dich und guckst, dass es dir und deiner Familie gut geht. Und alles andere drumherum ist egal.
Ja, wobei ich sagen muss, die Amerikaner, finde ich, also so habe ich das jetzt erfahren hier, die sind schon generell eher hilfsbereiter. Also ich musste so ein bisschen lächeln, als der Bundestrainer hier, der Julian Nagelsmann, in der Pressekonferenz nach dem verlorenen Viertelfinalspiel, wo er dann gesagt hat, ne, also wenn du deinem Nachbar mal hilfst, die Hecke zu schneiden, so in der Gemeinschaft sind wir stärker und sind wir besser. Und ich finde, dieses Gemeinschaftsdenken ist hier in Amerika schon mehr ausgeprägt, so dieses, ne, giving back to the community und irgendwie helfen. Also wenn du nach Hilfe fragst, kriegst du eigentlich auch immer Hilfe angeboten, ob du sie dann, ne, also ob du initial erstmal fragst oder wie du sie dann annimmst oder nicht, das ist ja dann auf einem anderen Blatt. Aber ich finde schon, dass der Amerikaner generell hilfsbereiter mir vorkommt, zumindest nach meinen Erfahrungen bisher so, als in Deutschland.
Also ich finde auch Hilfsbereitschaft und ich nenne es jetzt mal gesunden Egoismus, schließt sich ja nicht aus.
Mhm.
Ne? Also das ist ja, das schließt sich ja nicht aus. Also ich bin auch ein totaler Fan davon, zu geben. Und ich glaube, das ist hier auch in den USA noch mal größer durch die ganze Kirchengemeinschaften und so weiter. Aber wie gesagt, also ich glaube halt, dass du, und das gibt's ja auch, du musst halt erstmal deinen eigenen Cup füllen, bevor du halt anfängst.
Bevor du dann geben kannst.
Bevor du geben kannst. Und das halt in einem gesunden Rahmen. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist, O-Ton, also es wurde uns jetzt nicht von unseren engeren Freunden, sondern wirklich eher von der älteren Generation entgegengebracht, so dieses Ausländerthema. Ne? So, man hört ja kaum noch Deutsch, überall irgendwie, keine Ahnung, Kopftuch oder was auch immer. Ich persönlich weiß nicht, ob das wirklich mehr geworden ist. Das Ding ist, man sieht tatsächlich ja sehr wenig, ich sag jetzt mal, öffentliche Moslems hier in den USA. Also das ist ja, hier hast du ja mehr so, sag ich mal, Südamerikaner oder Inder oder, also am Ende des Tages, mir ist das sowieso egal. Also ich achte da jetzt auch nicht so drauf. Deshalb habe ich da jetzt gar nicht so den, das Verhältnis zu, ob das wirklich mehr geworden ist oder nicht. Aber ich hatte da zum Beispiel ein Gespräch mit jemandem, wo es dann halt auch darum ging, so von wegen, ja, ich traue mich abends nicht mehr mit der Straßenbahn zu fahren, ne, so. Und dann habe ich halt auch so gesagt, na ja, ich traue mich in Los Angeles auch nicht mit der Straßenbahn zu fahren. Oder in Paris. Also herzlich willkommen in der Realität. Deutschland hat meiner Meinung nach lange, lange, lange in einer Blase gelebt. Und ist immer noch ein sehr, sehr sicheres Land. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, total,
so
absolut.
Dieser Vergleich, so dieses so, ja, ich traue mich hier nicht mehr Bahn zu fahren. Ja, herzlich willkommen, das ist die Lebenswirklichkeit von, keine Ahnung, 80% der Weltbevölkerung. 80%
der Weltbevölkerung, hatte ich auch ganz oft.
Ja, also,
ja.
So ist das halt. Und am Ende des Tages ist doch wirklich die Realität, dass wir... oder dass Deutschland generell oder einfach auf der Welt, dass man halt Einwanderung und Multikulti braucht. Also verabschiedet alle, die jetzt motzen, verabschiedet euch davon zu motzen, weil ihr werdet Einwanderer brauchen. So, und da sind immer Idioten dabei.
Und das ist ja auch, ich sag mal, durch diese Globalisierung, das ist ja, weißt du, früher, damit meinen wir ja tatsächlich erst so, sag ich mal, in den letzten oder vor noch 10 Jahren oder 15 Jahren, da waren ja, die Welt noch nicht so sehr, sag ich mal, zusammengewachsen, wobei auch schon mehr als das vielleicht noch, ne, in der Boomer-Generation auf jeden Fall der Fall war. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch der Lauf der Dinge. So, das kannst du nicht mehr aufhalten. Da müsstest du die Technologie komplett irgendwie rausnehmen und wegnehmen, um irgendwie das vielleicht wieder in so einen Status zu versetzen, wie man noch so das gute alte Deutschland von vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren kennt. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich der Lauf der Dinge, dass die Welt wieder so, oder was heißt wieder, überhaupt erstmal so vernetzt ist und dass Grenzen überlaufen werden, weil ich meine, wenn du dir anguckst, was für Brandherde es überall auf der Welt gibt, am Ende sind die Menschen Menschen und jeder Mensch hat doch das Bedürfnis und auch das Recht, irgendwo in Sicherheit zu leben, sein Leben so leben zu können, wie er das gerne möchte. Und da kann doch der Mensch nichts dafür, wenn der in einem Kriegsgebiet geboren wird oder wenn der irgendwie in ein Land geboren wird, was später mal zum Kriegsgebiet wird. Ich meine, in Deutschland kennt man das eigentlich, müsste man sich doch reinversetzen können. Deutschland war irgendwann auch mal ein Land, aus dem Deutsche geflüchtet sind. Ja, also ich meine, dass irgendwo in einem Land immer ein Krieg ausbrechen kann oder irgendwelche Umweltkatastrophen passieren, die vielleicht Landstriche unbewohnbar machen. Ich meine, das ist ja alles nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Und von daher finde ich, man sollte sich doch irgendwie, alle sollten alle als Menschen sehen und nicht aus Menschen mit verschiedenen Hautfarben, Nationalitäten, whatever. Wir sind am Ende alle aus Fleisch und Blut und haben alle die gleichen Grundbedürfnisse. Und warum sollte einer mehr davon bekommen dürfen als der andere? Das ist immer so mein Ding, wo ich einfach sage, ich verstehe es nicht. Also ich kann mich da echt nicht reindenken. Überhaupt null.
Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Und ich finde das auch, Ich finde es auch wirklich schlimm, weil du einfach, finde ich, und das hat vielleicht aber auch was mit dem Auswandern zu tun, weil wir ja jetzt hier in dem Land auch Einwanderer sind. Also wir sind hier ja auch Ausländer. Ja, wir haben es als Deutsche, das muss man halt auch ehrlich sagen.
Wir sind privilegiert.
Wir sind sehr privilegiert. Und am Ende des Tages sind wir aber, das muss man auch mal so ehrlich sagen, wir sind einfach auch in der Unterzahl. Also alle die, die jetzt irgendwie meckern und sagen, so viele Ausländer und bla bla, gewöhn dich dran. Gewöhn dich dran, weil die Weltbevölkerung gerade so im östlichen und südöstlichen Teil der Welt, die werden mehr. Und die werden viel mehr. Und in, keine Ahnung, 40, 50 Jahren sind wir vielleicht dann, also ist unsere Art der Hautfarbe und unsere Art auch zu leben, da gab es auch eine geile Folge von Lanz und Precht drüber, wo die mal diese, hast du die gehört mit der, mit dieser Politikforschung, wo viele gesagt haben, ja klar, wollen wir so wohnen wie der Westen, aber naja, Autokratie ist halt einfach, also funktioniert halt auch, ne? So. Ja. Und das ist halt einfach die Realität und ich glaube, der muss man ins Auge blicken. Und was mir halt auch so ein bisschen in den Kopf kam, ist, ich habe, seitdem wir hier in den USA wohnen, gar nicht mehr dieses Verlangen, mich über Dinge aufzuregen. Sei es über die Politik, sei es über Entscheidungen, die, keine Ahnung, irgendwo irgendwie getroffen werden. Und ich habe so ein bisschen, weil ich irgendwie für mich so ein bisschen das Gefühl habe, so, ich kümmere mich hier halt immer erstmal um mich selbst. Und in Deutschland, beziehungsweise die Männlich nicht alle, weil auch in Deutschland ist schon schlimm für manche Leute zu wohnen, also gerade Rentner oder so, die halt wirklich dann am Existenzminimum sind oder Familien, wo einer arbeiten geht und so. Darüber rede ich nicht. Ich rede aber über die Leute, die immer noch genug Ressourcen haben, sich über sowas aufzuregen. Die so viel Energie in sich da reinstecken, sich über Ausländer, über politische Entscheidungen oder sonst was aufzuregen, diese Leute, bisschen unpopular opinion jetzt, aber denen geht's auch nicht schlecht genug.
Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, das ist halt auch einfach die Herausforderung jetzt dieser Ära, glaube ich echt, dass auch diese ganzen Systeme, die jetzt so an ihre Grenzen geraten. Ich meine, das ist hier in den USA nicht anders. Ja, hier gibt's auch noch mehr Migranten als jemals zuvor. Und die Systeme, weder hier noch in Deutschland, sind halt darauf ausgelegt, weil es halt in den letzten Jahren, Jahrzehnten keinen Bedarf gab. Also wie es geregelt war, war es an das angepasst, was zu dem Zeitpunkt in der Welt gerade los war. Und jetzt sind wir halt an so einem Breaking Point, wo sich halt weltweit Systeme ändern müssen, um halt mit dieser neuen Situation irgendwie klarzukommen. Und ich meine, logisch, dass das natürlich unbehaglich ist und dass das, weil es ist auch wieder Veränderung und Change und der Mensch ist ja generell so auf Sicherheit. Ne, das, was ich kenne, ist gut und das muss so bleiben, weil bis jetzt hat es ja funktioniert. Und wenn dann halt so krasse Umbrüche kommen, das ist halt natürlich schon auch für viele Menschen sehr schwierig, damit umzugehen. Aber wie du schon sagst, ne, Fakt ist einfach, das ist die Realität, da darf man die Augen nicht vor verschließen. Man darf sich aber auch nicht, finde ich, in so eine Panik, diese Panikmache. Das ist so das, was ich so ganz krass finde, was ich so aus der Entfernung in Deutschland beobachte, wenn du dich in die Mediathek einloggst und dir die ganzen Überschriften anguckst, das ist ja alles irgendwie Weltuntergang. So, morgen ist der nächste Krieg, morgen werden wir alle irgendwie von 1000 Migranten überfallen oder also zumindest ist das meine subjektive Wahrnehmung. Andere mögen das anders sehen, aber so nehme ich das wahr. Und ich glaube, da ist auch dieses, wie du sagst, ne, man sich erstmal um sich selber kümmern und gucken, dass man selber proaktiv ist, sein Leben in eine Richtung zu bewegen, in die man es gerne bewegen möchte, in der man glücklich ist und die größtmöglichste Sicherheit für sich selber finden kann. Und dann kann man auch besser diese Nachrichten einordnen oder für sich auch sagen, weißt du was, ist mir schnurzpiepsegal, weil das kann man auch sagen. Auch eine Möglichkeit. Einfach, ne, nicht sozusagen das irgendwie negieren. Es ist Realität und es ist halt da. Aber für sich sagen, okay, was, die Veränderung fängt ja auch bei jedem selber an. Und wenn man sich darauf irgendwie erstmal beruft, dann, glaube ich, kann man auch mit solchen umliegenden Veränderungen, auf die man nicht direkten Einfluss hat, zumindest irgendwie besser damit umgehen, finde ich.
Ja, ja, da gibt es auch richtig gut, das kann jeder mal googeln, da gibt es auch so Schaubilder zu und so ein bisschen so Kontrolle, wie lerne ich Kontrolle abzugeben oder was kann ich kontrollieren, Schaubild oder so. Einfach mal sowas bei Google eingeben. Da gibt's sehr, 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 sehr gute Sachen. Und wenn man anfängt, danach so ein bisschen auch zu leben und dass man sich so zu visualisieren, finde ich auch, wird einiges einfacher. Weil du kannst immer nur so viel tun bis zu Punkt XY und ab dann ist es eh nicht mehr in deinen Händen. Deshalb, du hast das sehr, sehr schön formuliert auf jeden Fall. Ja, aber jetzt, um dann zum Abschluss auch noch mal ein bisschen was Positives
zu sagen. Das Positive,
aber,
genau.
Aber naja, das war ja jetzt auch sehr konstruktiv. Einfach so ein Ausschnitt aus der erlebten Realität irgendwie. Aber was ich halt zum Beispiel, was mir gar nicht so klar war, was ich so vermisse oder was ich halt richtig gut finde in Deutschland, ist halt die Lebensmittelpreise.
Mhm. Ja.
Im Verhältnis natürlich, auch da gab es wieder dann Aussagen von Menschen, ja, ihr in Amerika verdient ja auch mehr, dann ist ja klar, dass eure Lebensmittel auch teurer sind, aber weiß ich nicht. Also
würde ich gar nicht so sagen.
Ich glaube auch, dass das im Verhältnis gar nicht so krass ist, weil generell sind die Lebensmittelpreise in Deutschland sehr, sehr günstig für die Qualität, die du bekommst. Also mega. Mega, mega, mega. Weißt du, kriegst du, ich liebe ja Sauce Hollandaise. Und ich habe immer von Tomi diese Light, also Légère Sauce Hollandaise genommen. Die kostet einfach 79 Cent im Angebot. Dann, keine Ahnung, wir haben Serrano-Schinken gekauft, weil ich irgendwie Bock auf Serrano-Schinken hatte. Der hat irgendwie 1,99 € gekostet. Hier bin ich ja happy, wenn ich den für 4,99 € beim Trader Joe's kriege. Ja, also Lebensmittelpreise, Lebensmittelqualität, mega. Wir waren,
da wollte ich auch gerade noch einwerfen. Wir haben gestern Nachmittag noch mal gesessen, mein Mann und ich, und wir haben so Bilder von früher. Wir hatten irgendwie gestern so ein Collective Walking Down the Memory Lane Moment gehabt und haben irgendwie so unsere letzten 10 Jahre, die wir jetzt hier sind. Ja, wir haben dieses Jahr 10-jähriges Hierseinsjubiläum in den USA. Congratulations! Ja, danke. Und da haben wir mal geguckt, was wir so halt geschafft haben. Und so hatte ich auch noch so ein paar Bilder, so, ich weiß nicht, warum ich damals ein Bild gemacht habe. Ich habe ein Bild vom Bioladenregal gemacht, wo ich immer eingekauft habe. Und da habe ich reingezoomt und da bin ich fast umgefallen. Ich dachte, krass, okay, ist vor 10 Jahren, 2014, da hat irgendwie so eine Packung Tofu 1,59 € gekostet. Und dann sagt der Michael, wie krass, wenn wir hier Tofu kaufen, weil wir essen den gerne, dann zahlen wir echt 8,99 $ für, was halt nicht, du musst halt gucken, das ist nicht mit Soja, das ist ja hier so ein bisschen, muss man vorsichtig sein.
Aber ich nehme immer den, ich nehme immer den von Nagawasu oder sowas, der hat in meiner Yuka-App der 100%, da ist nur Soja drin und Non-GMO und Organic und so ein Krams und der ist 2,99 € oder so bei Walmart.
Ach so, na gut. Nee, wir sind nicht, unser Walmart hier ist ein bisschen sehr weit weg für uns.
Ach so, okay.
Wir müssen immer, für Tofu müssen wir immer zu Sprouts gehen.
Ah ja, okay.
Und also 8,99 €. Ich meine, klar, wo man einkauft, das kommt natürlich auch noch hinzu, aber das fiel mir jetzt so gerade so ein, weil...
Ja, krass. Aber ja, auch, ne? Erdnussmus bei DM, boah ey, das DM-Regal, meine Güte. Auch Kosmetik, ich habe mich so eingedeckt, ich brauchte eine neue Wimpernzange, ich habe mir getönte Tagescreme geholt, aber alles schön aus der Naturkosmetikabteilung. Nee, mega, also das war wirklich, und wir waren halt jeden Tag, also fast jeden Tag waren wir halt essen, weil wir natürlich auch uns auch mit Freunden und so getroffen haben, klar. Und ich muss es dir wirklich sagen, obwohl wir jeden Tag quasi Takeout hatten, mir ging es, ich hatte keine Verdauungsprobleme, trotz so Reise, normalerweise nach dem Flug hast du ja immer irgendwie ein bisschen, nada, nothing, niente. Ich hatte keine, dieses so generell einfach irgendwelche, also ich habe mich nicht so schlecht gefühlt wie hier, wenn du jetzt hier jeden Tag Takeout essen würdest. Leider, leider, leider hatte ich aber eine Magenschleimhautentzündung. Hm. Ab so Tag 4 war halt dann einfach mental alles ein bisschen too much, so dieses Reisen und dann umziehen, also andere Umgebung und immer zwischen Schwiegereltern und Eltern und hin und her hüpfen und so. Das ist halt so ein bisschen, muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen, du darfst es dir halt auch bequem machen in gewisser Form. Also das habe ich jetzt halt auch wieder festgestellt, so dieses ganze Freundetreffen und so ist gar nicht so stressig für mich. Was halt aber stressig ist, ist, dass du halt nie einen gewissen Rückzugspunkt hast, auch wenn du irgendwie deinen eigenen Bereich hast, da wo du bist. Es ist ja immer jemand da und das ist halt so ein bisschen, das ist für mich halt echt so ein Punkt, der mich halt sehr, sehr stresst. Und das, dann hatte ich halt 4 Tage schön mit Magenschleimhautentzündung zu tun und Pantoprazol genommen, dann ging's, aber ja, war halt jetzt nicht so geil, ne, so.
Hm.
Was ich aber halt auch total cool finde in Deutschland, ist halt dieses, du kannst halt überall hingehen, machst die Tür auf und läufst kannst los. Kannst
laufen.
Und bist halt irgendwie in der Natur irgendwann, also ich meine, jetzt meine Schwiegereltern zum Beispiel, die wohnen halt in Remscheid, die wohnen halt auch so ein bisschen so am Rand, da ist dann halt auch sofort Feld und Wald und so. Meine Eltern wohnen eigentlich direkt am Naturschutzgebiet, da gehst du einen Berg hoch, dann bist du sofort an so einem Naturschutzgebiet. Das ist halt schon mega geil. Und obwohl es halt fast jeden Tag geregnet hat, war es mega geil. Also es war mega geil, einfach diese Natur zu haben und halt einfach diese Möglichkeit, überall hingehen zu können. Das fand ich halt auch richtig geil. Das war mir nicht klar, wie sehr ich das vermisst habe. Und was mir auch nicht klar war, wie sehr ich das vermisst habe, ist, mit offenem Fenster zu schlafen.
Ja.
Das traue ich mich hier nicht. Also jetzt hier in Las Vegas sowieso nicht, aber in North Carolina habe ich es auch nicht gemacht, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass mir da irgendeiner ins Fenster steigt oder so.
Ja, ja, und das immer wieder bei diesem Sicherheitsgefühl, ne, was du gesagt hattest, dieses, man kann ja in Deutschland nicht mehr irgendwie sicher S-Bahn oder Bus oder sonst was fahren, ja, aber ihr könnt noch mit offenem Fenster schlafen, so. Ja. Das würde ich mich ja auch nicht trauen. Also, also hier schon, weil wir sind hier dann im zweiten Stock und da kannst du von außen wirklich nicht ran, es sei denn, du hast irgendwie so einen Wurfhaken oder sowas. Ne, je nach Umgebung halt, klar. Aber, nee. Ja, das ist schön. Das sind gute Sachen, die sind mir auch aufgefallen letztes Jahr.
Mhm. Und halt noch eine Sache, also die letzte, ist halt so dieses, diese Kultur. Also du bist halt einfach wirklich, das ist halt auch so dieses, in einer gewissen Form, jetzt am Anfang haben wir jetzt darüber geredet, wie der Deutsche so mal mit Meckerkultur und Beschweren und Vollkasko denken und so. Aber alles in allem ist natürlich das die Kultur, in der wir groß geworden sind. Mhm. Ja, und wir machen die Familienfeier und dann sitzen alle zusammen und dann gibt es Kuchen, ne? Immer dein beliebtes Kaffee- und Kuchenthema. Oder man sitzt dann irgendwie gemütlich zusammen und erzählt. Das ist halt einfach, im Restaurant wirst du nicht sofort rausgeschmissen, wenn du nur noch Getränke bestellst, sondern da kannst du halt sitzen bis zum Anopief, ja. Also eine Freundin und ich, wir haben den Rekord geknackt. Wir haben uns um 12 Uhr mittags bei ihr im Stall getroffen, wo auch mein Pferd früher noch stand tatsächlich. Es war auch ein bisschen komisch. Ein anderes Pferd dann in der Box zu sehen, so, oder generell einfach da zu sein, aber wir haben uns um 12 dann am Stall getroffen, dann um 3 oder so sind wir dann kurz jeder für sich einmal nach Hause umgezogen, ne, geduscht, dies, das, dann haben wir uns um 5 quasi am Restaurant getroffen und um 23:45 nachts
geil
haben wir uns verabschiedet. Schön. Also wir zwei haben wirklich den Rekord gebrochen an diesem Tag. Also quasi, ja, 12 Stunden nonstop. Okay, 9 Stunden.
7 Stunden aber, Restaurant.
Ja, okay, wir sind um 23:45 da raus, dann saßen wir noch im Auto und haben ein bisschen
gequatscht. Ah, okay, ja.
Aber diese Mentalität und diese Kultur, das ist halt schon so ein bisschen auch was ich halt total liebe an Deutschland.
So würdest du sagen, so dieses gemütliche Beisammensein? Mhm. Ja, ne, ja. Das ist das. Ja, also ich kenne das ja auch, in Bayern ist das ja ganz extrem so, auch mit den Biergärten und so, dieses, ja, eben die Gemütlichkeit. Aber ich glaube, das ist schon generell auch eher so ein deutsches Ding. Wir sitzen deswegen auch Kaffee und Kuchen. Man sitzt einfach gerne und oft mit den Menschen zusammen, die einem wichtig und lieb sind und unterhält sich und tut und macht. Und hier ist ja doch, das ist ja hier das hier anders. Das ist interessant eigentlich, ne? Finde ich, weil Family und so ist ja hier schon auch sehr groß in Amerika. Aber dieses, dass man sich auch die Zeit nimmt, zusammen sich zu treffen und sich gemütlich hinzusetzen und beim Essen und Trinken so lange zu reden, wie es irgendwie geht, das nicht so verbreitet. Also habe ich nicht so erfahren bisher zumindest.
Es ist halt mehr so dieses, ja, wir kommen dann mal vorbei und dann sind wir mal eine Stunde da und dann fahren wir wieder, weil wir haben dann Termine und so. Das ist halt genau. Dann wieder so ein bisschen dieses ja, durchgetaktete Hustle, ne? Der amerikanische Hustle. Ja, aber ja, um das vielleicht auch noch abzuschließen, was ich eingangs gesagt hatte, als wir dann, das war mir halt auch nicht so klar, als wir dann wieder zurückgeflogen sind, was übrigens auch echt hardcore nervig war, weil die Flüge waren so teuer und so nervig und die einzige bezahlbare Verbindung war Frankfurt, London, aber London City Airport. Dann mussten wir vom London City Airport, wir mussten alle unsere Koffer holen, mit einem Uber nach Heathrow. London Heathrow, hatten dann da noch 2-3 Stunden Zeit. London Heathrow ist ja so ein Kackflughafen, also sorry, da muss ich mich jetzt wirklich mal aufregen. Also da vielleicht bin ich da auch schon wieder zu amerikanisiert, aber du kannst doch nicht alle Menschen in die Mitte, also warst du schon mal in Heathrow? Mm-mm. Alle, also du bist quasi in der Mitte, drumherum sind dann irgendwelche Restaurants oder hier so Kiosk-Zeugs und so. Keine The American in Me, keine Fast-Food-Chains, nichts, um mal eben schnell was zu grabben oder so, nein. Dann, ne, so alles auch schweineteuer und alles so gebundelt auf diesem, in diesem Karree pro Gate oder pro Terminal. Und von dort aus gehen die Gates ab und du weißt halt erst 10 Minuten vor Abflug, wo dein Gate ist. Und du bist halt gezwungen, in dieser Masse von Menschen zu sein. Überall ist es voll. Also für mich war das wirklich, das war der Horror. Es war wirklich der Horror. Ich kann auch im Flugzeug ja nicht schlafen. Also, ich konnte auch die Nacht dann nicht schlafen. Und es war einfach, also ich war so overwhelmed. Ich hätte mich einfach da auf den Boden fallen lassen können und heulen. So, danach war mir war schlecht, es war ganz, ganz schlimm. Naja, okay, wir waren dann also in Heathrow und mussten dann von Heathrow, weil es war 1,5 Stunden Fahrt von London City nach Heathrow, dann da alles wieder einchecken, dann da zu dem Gate und dann von dort aus nochmal halt die 9 Stunden oder so fliegen. Der Flug war cool, wir sind mit British Airways geflogen, mega Airline, also muss ich wirklich sagen, so wird noch nie geflogen. Mega, mega, mega. Props an der Stelle. Und die, als wir dann in Amerika angekommen sind, sind wir so raus und ich sah so dieses Abgerockte und auch mit den Officern am Immigration und
alle so ein bisschen relaxed.
So ein bisschen so, sie sagte dann auch sofort so, das steht bei euch hier noch auf E2-Visum. Oder auf Esther, ich change das mal auf die Permanent Resident Card. Ich denke so, wir sind doch schon zweimal hier eingereist. Also auch wieder aus Deutschland so.
Ja, ja.
Aber okay, aber so kein Bohai, kein nichts, easy peasy, alles durch. Und da ist mir wirklich so klar geworden, Deutschland wird immer meine Heimat sein, aber mein Zuhause ist die USA.
Ja, das ist schön, das ist wirklich schön gesagt. Der Mix aus beiden Welten.
Ja.
Schön.
Jule?
Nora?
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.